NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juni 1853. Der Todestag des französischen Mediziners Charles Gabriel Bravais.
Vor 2 Jahren bekam ich meine erste Gebärmutterhalskrebsimpfung. Dabei bin ich in Ohnmacht gefallen. Ich hatte höllische Panik vor der Spritze und seitdem liege ich, wenn ich Impfungen bekomme.
Kleiner Einstich, große Wirkung. Die junge Frau leidet unter einer panischen Angst vor Spritzen. Erfahrene Ärzte wie der Wuppertaler Anästhesist Professor Stefan Russo kennen da eine hilfreiche Taktik.
Also nicht zu sagen, jetzt tut's gleich mal weh, sondern es könnte jetzt mal so ein bisschen drücken. Oder stellen Sie sich mal vor, Sie liegen am Strand und die Sonne kitzelt ein bisschen auf Ihrer Haut. Also in der Regel keine Schmerzen ankündigen.
Ob Impfung, Blutabnahme, Medikamentengabe oder Schmerzbehandlung, der Stich in die Vene, den Muskel oder unter die Haut ist allgegenwärtig. Professorin Marion Ruisinger, Direktorin des Medizinhistorischen Museums Ingolstadt.
Ich habe eine aktuelle Zahl, die die WHO 2016 publiziert hat, dass jährlich ca. 16 Milliarden Injektionen durchgeführt werden.
Heute ein Wegwerfprodukt aus Kunststoff, war die Spritze im 19. Jahrhundert eine bahnbrechende Entwicklung der Medizintechnik. Auch ein Verdienst des französischen Arztes Charles Gabriel Bravais.
Wofür er bekannt wurde, war, dass er mit einem Kollegen zusammen in der Nähe von Paris ein orthopädisches Hospital gegründet hat und dass er ein ziemlicher Tüftler gewesen sein muss.
Und so beschränkte er sich nicht nur auf sein Fachgebiet.
Er hat Patienten behandelt, die arterielle Aneurysmata hatten. Das sind Aufweitungen der Arterie an der Körperoberfläche.
Mit einer Lösung aus Eisenchlorid wollte er diese Ausbuchtungen unschädlich machen.
Dafür hat er eben eine Spritze gebraucht, mit der man unter die Haut spritzen kann.
Und so entwickelte der Tüftler Bravais eine der ersten modernen Injektionsspritzen. Damals noch ein teures Kleinod.
Auf den ersten Blick sieht diese Spritze eigentlich so aus, wie wir Injektionsspritzen heute auch kennen. Sie hat eine Spitze, sie hat einen Stempel, den man bewegen kann. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, hoppla, ist doch ganz anders. Diese Spritze besteht komplett aus Silber, ist also nicht durchsichtig. Und die Kanüle ist nicht scharf. Das heißt, es ist eigentlich ein stumpfes, feines Röhrchen.
In dieses Röhrchen platzierte der Arzt dann eine spitze Windung, den sogenannten Trokar, durchstach damit die Haut und entfernte ihn wieder.
Und dann konnte man erst spritzen und das ging auch wieder anders als heute. Man hat nicht einfach nur gedrückt, sondern man hat geschraubt, weil diese Spritze über ein Gewinde verfügt hat. Die Menge, die man eingespritzt hat, konnte man an diesem Gewindestab selbst ablesen.
Aufwendig, aber immerhin ein Anfang. Mit Bravais Prototyp begann das Zeitalter der modernen Spritzen, wobei Injektionen schon lange durchgeführt wurden.
Also in vorhandene Körperöffnungen hat man seit der Antike mit solchen Hilfsmitteln hineinspritzen können für Spülungen zum Reinigen von Wunden. Das kannte man schon immer.
Nur kam dabei ein ziemlich grobes Instrumentarium zum Einsatz.
Dafür waren aber Spritzen in Anwendung, die eher an das erinnern, was heute ein Konditor verwendet, um einen Krapfen zu füllen. Also eher ein Beutel mit einer Spritztülle. Der Beutel war in der Regel eine Tierblase, die dafür verwendet wurde.
Die Blutbahn selbst als Transportweg zu nutzen, diese Idee erschien abwegig. Denn seit dem 2. Jahrhundert galt die Lehre des griechischen Arztes Galenos von Pergamon. Blut fließt demnach nicht in einem Kreislauf, sondern über Einbahnstraßen durch den Körper.
Solange ich die Vorstellung habe, dass das Blut sich nur in eine Richtung bewegt, von der Leber weg in die Peripherie, also in Arme und Beine und dann dort verbraucht wird, würde es überhaupt keinen Sinn machen, etwas hineinzuspritzen. Dann würde etwas, was ich in die Ellenbeuge spritze, dann in den Fingern landen und ja, was soll das? Deswegen war dieses Konzept vorher nicht interessant.
Aber als die Renaissance auch die medizinische Forschung belebte, lieferte der englische Anatom William Harvey 1628 den Nachweis des großen Blutkreislaufes, eine revolutionäre Entdeckung. Der Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes schrieb:
Die Kreislauflehre ist so wertvoll, dass ich glaube, dass keine bedeutsamere noch nützlichere in der Heilkunst gefunden wurde.
Mit dieser Erkenntnis kam dann auch sofort die Idee auf, hoppla, ich könnte dieses Blut ja verwenden, um Arzneistoffe im Körper zu transportieren. Und das hat man dann auch sofort ausprobiert, noch im 17. Jahrhundert, an Tieren, aber auch an Menschen.
Der Aderlass war eine gängige Praxis, eine Vene freizulegen kein Problem. Klistiere gab es ebenfalls und wenn die nicht greifbar waren, kamen Federkiele oder Blasrohre zum Einsatz. So begann ein Injektionsboom, der aber schnell wieder abebbte. Und das lag nicht nur an den Scharlatanen, die, wie in Paris geschehen, psychisch kranken Kalbsblut transfundierten, um sie ruhig zu stellen.
Man hat offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut funktioniert, dass es nicht viel bringt, dass es nicht wirklich hilft. Wir wissen heute, dass es damals auch nicht helfen konnte, Arzneimittel in Venen zu injizieren, weil man zum einen eben nichts von Sterilität wusste und man damit Infektionen setzen konnte. Und zum anderen hat man noch nicht verstanden, welche Lösungen gefährlich und welche ungefährlich sind bei der Injektion. Das waren Versuche mehr experimenteller Natur, die dann um 1700 eigentlich schon wieder ad acta gelegt waren.
Zu kompliziert, zu unsicher und oft mit tödlichem Ausgang. Injektionen und Transfusionen litten im 18. Jahrhundert unter einem denkbar schlechten Ruf. Der königlich-preußische Chirurg Johann Alexander Hemmann schrieb 1778:
Kein Medikus würde es mehr wagen, die intravenöse Injektion anzuwenden, ohne sich vom Pöbel oder Nichtpöbel den Ruf der äußersten Verwegenheit zuzuziehen.
Die Pravarspritze und ähnlich zeitgleich entwickelte Prototypen erleichterten die saubere Injektion. Dass sie dann gleich zum Einsatz kam, lag auch am Fortschritt der Pharmazie.
Dann kam Morphin ganz stark auf, das ja im frühen 19. Jahrhundert isoliert wurde als Reinstoff. Und das gespritzt wurde, also auch zum Morphinspritzen hat man dann Spritzen benötigt.
Und so waren die ersten modernen Spritzen Schmerzkiller und gehörten zur Ausstattung eines jeden Lazaretts. Ob Krimkrieg 1853 oder amerikanischer Bürgerkrieg 1861, von nun an konnten die Ärzte die Qualen der verwundeten Soldaten wirksam lindern. Dass sie die Überlebenden schließlich zu kriegsversehrten Junkies machten, kümmerte niemand. Morphinspritzen wurden immer beliebter, auch jenseits der Schlachtfelder. Der Berliner Arzt Eduard Levenstein notierte 1872:
Die leichte Technik der Pravarschen Methode, die schnelle Wirkung gegen den Schmerz, die Ruhe, welche sie im Krieg Schwerverletzten und Erkrankten brachte, bahnte dieser Behandlung in Deutschland rasch den Weg. Der Kreis der Indikationen für diese Behandlungsweise wurde täglich ohne Unterscheidung erweitert.
Das Opiat war billig, entsprechend schnell wurde es gespritzt.
Gegen jede anormale Empfindung wurde alsbald das Betäubungsmittel angewandt. Die Kranken befanden sich in einem Morphiumtaumel subjektiv wohl, die Ärzte aber verloren unter demselben das Bild der eigentlichen Krankheit.
Aber neben dem Morphium wurden immer neue Wirkstoffe entwickelt, die injiziert eine gezielte Behandlung von schweren Erkrankungen versprachen. Allen voran das von Paul Ehrlich entwickelte Salvarsan, eine Arsenverbindung gegen die damals noch tödliche Syphilis.
Da hat man schnell verstanden, dass man das nicht in den Muskel spritzen kann, weil es zu aggressiv war. Das musste sofort in die Blutbahn kommen, um auch gleich durch das Blut verdünnt zu werden und dadurch die schädigende Wirkung zu verlieren.
Das Medikament kam 1910 auf den Markt, da hatte die Glasspritze längst das Pravar-System ersetzt. Sie ließ sich mit ihrer spitzen Hohlnadel einfacher handhaben und zudem besser sterilisieren, war aber längst noch kein Alltagsgegenstand. 1920 wurden weltweit gerade einmal 100.000 Spritzen produziert in Handarbeit, Stückpreis hochgerechnet $50. Aber bald schon sollte der medizinische Fortschritt die Spritzentechnik vor neue Herausforderungen stellen.
Wenn man sich die Geschichte der Spritze anschaut, ist das ziemlich interessant zu sehen, dass es eigentlich immer eine Reaktion ist. Eine Reaktion auf etwas, was sich außerhalb der Spritzentechnik tut.
Bahnbrechend war 1928 die Zufallsentdeckung in einem Londoner Labor. Hier hatte der schottische Forscher Alexander Fleming vor seinem Urlaub eine Petrischale mit Krankheitserregern, den sogenannten Staphylokokken, zurückgelassen.
Und als er später eine von diesen Schalen ansah, bemerkte er, dass auf dem Nährboden Schimmelpilze gewachsen waren. Ungewöhnlich war nur, dass er in diesem Fall etwas bemerkte, was noch niemand vorher gesehen hatte. Rings um den blaugrünen Schimmel gab es nämlich keine Staphylokokken.
Erzählte Emily Fleming, die Witwe des Forschers. Ihr Ehemann hatte die antibakterielle Wirkung von Schimmelpilzen nachgewiesen, die Geburtsstunde des Penicillins.
Für Penicillin brauche ich Spritzen, die in den Muskel oder in die Blutbahn eindringen können, um das Präparat zu setzen. Und da Penicillin dann nach 1945 in gewaltigen Mengen produziert wurde, vor allem in den USA, habe ich auch gewaltige Mengen von Spritzen gebraucht.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg Penicillin weltweit verfügbar wurde, konnten die teuren Glasspritzen die systematische Anwendung des Wirkstoffs nicht mehr sicherstellen. Zudem bildete Penicillin in Glasspritzen Kristalle, ein potenzieller Nährboden für Infektionsherde, denen mit der gängigen Sterilisation nicht beizukommen war. Die 1956 patentierte Einwegspritze aus Kunststoff löste das Problem und bediente letztlich die große Nachfrage.
Womit dann das Spritzen wirklich ein Massenphänomen werden konnte. Nicht umsonst spricht man vom 20. Jahrhundert auch aus dem Jahrhundert der Injektionen, dem Injection Century.
Für die moderne Gesundheitsversorgung wurde die Spritze zum alltäglichen Hilfsmittel. Aber
wir entwickeln etwas, wir sind begeistert von den neuen Möglichkeiten, aber wir können überhaupt nicht überblicken, was für Risiken sich dahinter verbergen, was für Probleme ganz neu damit in die Welt kommen. Und das kann man an der Injektionsspritze tatsächlich ganz gut zeigen.
Impfungen, Blutabnahme, Medikamentengabe und Transfusionen. Täglich millionenfach verwendet, begünstigte der globale Einsatz der Spritzen auch kriminelle Machenschaften und einen illegalen Handel. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass rund 40% der 16 Milliarden Injektionen mit bereits gebrauchten Nadeln durchgeführt werden.
Dieses Wiederverwenden von Einwegspritzen hat sich in Ländern der Dritten Welt zu einem ganz großen Problem entwickelt. Die wurden tatsächlich auf Müllhalden von Kindern aufgesammelt, neu verpackt, weiterverkauft, sodass man oft gar nicht die Chance hatte zu erkennen, ob es sich um eine neue oder um eine schon verwendete Spritze gehandelt hat.
Ein Missbrauch mit Folgen. Die Zahlen der WHO sind alarmierend. Demnach gehen 40% aller Hepatitis C, 30% aller Hepatitis B und 5% aller HIV-Neuinfektionen auf das Konto gebrauchter Nadeln.
Da, wo eine Einwegspritze keine Einwegspritze bleibt, sondern wiederverwendet wird, ohne sie zu sterilisieren, denn die kann man nicht auskochen, diese Kunststoffspritzen, hat man natürlich eine direkte Übertragung von Infektionen von dem ersten Patienten zum nächsten Patienten.
Neue Spritzen sollen diesen Missbrauch eindämmen.
Es gibt Spritzen, die sich selbst zerstören im Zuge der Anwendung, wo sich die Injektionskanüle automatisch zurückzieht, sodass man sie nicht mehr als Spritze verwenden kann. Es gibt ganz viele raffinierte Lösungen, die sind seit den 90er Jahren auf Betreiben der WHO entwickelt worden und sind zum Teil jetzt auch weltweit Standards. Denken wir an die letzte Impfung, die wir bekommen haben, dass wir immer fertig spritzen, die man nicht noch einmal hätte aufziehen können.
Und so wird die moderne Spritze auch rund 165 Jahre nach ihrer Patentierung technisch immer weiter verfeinert. Geblieben ist der große Respekt vor dem kleinen Einstich. Marion Ruisinger hat früher als Allgemeinmedizinerin gearbeitet. Ihre Erfahrung?
Dass immer wieder gespritzt wird, wo eine Tablette auch reichen würde, wenn man es mal so einfach formuliert. Das liegt sicher auch daran, dass es dem Patientenwunsch entspricht, dass die suggestive Kraft dieser Spritze einfach sehr stark ist.
Die Injektion gilt etwas am Krankenbett. Mehr Aufwand, bessere Wirkung, eine Gleichung, die aber längst nicht mehr gilt. Der Anästhesist Stefan Russo.
Das ist heutzutage bei den allermeisten Medikamenten nicht mehr der Fall. Vor allem bei den Medikamenten, die man so als Patient gemeinhin bekommt. Antibiotika zum Beispiel, Schmerzmedikamente. Am Ende ist nämlich wichtig, wie viel kommt im Körper an. Und da kann man mit den modernen Medikamenten die gleichen Konzentrationen im Körper erreichen wie bei der Spritzenapplikation.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Charles Gabriel Pravat, der am 24. Juni 1853 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.